Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk mit den Dia-Engeln, eurem Podcast rund um die Unterstützung bei Fragen zu Diabetes. Diese Folge wird euch präsentiert von GoPatients und Andres Apartments. Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast der Dia-Engel. Mein Name ist Katja und ich begrüße euch ganz herzlich an diesem Osterwochenende. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast im Podcast und zwar die liebe Ines. Und nicht nur sie selbst kommt zu Wort, sondern auch ihre Zwillingsschwester, die Melanie. Und natürlich sind auch Doreen und Thomas wieder dabei. Ines ist eine unserer Dia-Engel und hat eine unfassbare Geschichte zu erzählen, die, wie ich finde, sehr, sehr ergreifend ist. Eine bunte Mischung aus Fassungslosigkeit und Hoffnung, was man im zarten Alter von 25 schon alles erlebt haben kann, mit einer Krankheit, die heutzutage ja immer abgetan wird mit dem Satz, kann man ja gut mit leben, das ist wirklich unaussprechlich. Aber ich möchte euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch natürlich ganz viel Spaß beim Zuhören der ersten Folge mit Ines. Hallo zusammen, hallo Doreen, Thomas, Ines und Melanie. Schön, dass ihr hier seid und an diesem Osterwochenende Zeit habt zum Podcasten. Ja, Ines, du bist ja heutzutage die Hauptperson in unserem Podcast. Es geht ja um dich, deine Krankheitsgeschichte und um die Rolle, die du bei den Dia-Engeln hast und vor allem um die Rolle, die die Dia-Engel in deinem Leben haben. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wie alt bist du? Was machst du so? Und wie steht es um dich und deine Krankheit?
Hallo, also danke mal für die Einladung. Ich bin die Ines, ich bin 25 Jahre und ja, bin eigentlich durch Zufall über Instagram, vor 2 Jahren war das jetzt, über den Thomas eben zu den Dia-Engeln gekommen. Und er hat mich dann eben gefragt, ob ich dann Ansprechpartner für Österreich sein will und dadurch ja Diabetes in meinem Leben schon eine wahnsinnig große Rolle spielt, habe ich dann nach nicht langem Überlegen eigentlich gleich ja gesagt. Und ja, so ist das entstanden.
Sehr schön. Du hast ja gerade eben schon gesagt, du bist Ansprechpartnerin für die Dia-Engel beziehungsweise für die Menschen in Österreich und hast selbst Diabetes. Erzähl doch mal so ein bisschen, wann kam denn dein Diabetes und welche Rolle spielt das denn in deinem Leben? Denn bei dir ist es ja so, du hast ja nicht einfach nur Diabetes, so wie die meisten von uns, sondern du hast ja noch eine viel spannendere Geschichte zu erzählen.
Also bei mir war das so, ich war damals 6 Jahre alt, wie es diagnostiziert wurde. Und eigentlich war es eh kein Neuland für mich, weil meine Mutter und meine Großmutter selber Typ 1 Diabetikerinnen sind. Meine Mutter hat dann irgendwann die Symptome eh ziemlich schnell erkannt und hat dann mal bei ihrem Blutzuckermessgerät eben bei mir den Blutzucker gemessen und wollte es halt davor wahrscheinlich nicht wahrhaben, die Symptome. Deswegen haben wir da, glaube ich, ein bisschen gezögert. Und wie dann aber eh schon heil gestanden ist, also dass das Messgerät den Blutzucker gar nicht mehr messen konnte, sind wir dann direkt ins Krankenhaus gefahren und ja, es hat sich dann eh herausgestellt, also Typ 1 und ja.
Und ab da warst du dann Diabetikerin und wie hast du das so erlebt als Kind? Also wie ist das so vorangeschritten bei dir?
Also erlebt habe ich so, dadurch, dass bei uns Mama und Oma haben, dachte ich, das ist irgendwie bei Frauen normal. Und dadurch, ich eine Zwillingsschwester habe, war es bei ihr dann so, ihr erstes Kommentar dazu war, na super, und jetzt bin ich die Letzte in der Familie, weil das bei uns so, das war einfach normal, es war Alltag, wir haben das bei Mama und Oma miterlebt. Aber ansonsten, es gab halt nie Probleme, weil ich natürlich dann die größte Unterstützung zu Hause hatte. Wir haben uns schon ausgekannt, also meine Mutter ist auch top geschult, was sowas betrifft. Und da gab es eigentlich anfangs nie Probleme. Also da war dann natürlich am Anfang die Einstellung mit Pen und später dann mit 9, glaube ich, habe ich dann die erste Pumpe bekommen. Das hat es dann auch ein bisschen einfacher gemacht. Und gerade auch im Schulalltag, weil ich es in der ersten Klasse Volksschule, also Grundschule bekommen habe, dadurch sich meine Schwester auch ausgekannt hat oder gleich natürlich von den Ärzten und Schwestern mitgeschult wurde. Es war einfach immer wer da, falls ein Notfall war oder meine Schwester hat dann auch, okay, die Ines ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, du mal Blutzucker messen, ist dann zum Lehrer gegangen. Das war für alle auch eine Beruhigung, für die Eltern und ja.
Ja, das ist natürlich immer schön, wenn man dann jemand an seiner Seite hat, der irgendwie damit umzugehen weiß, wenn man vielleicht selber nicht mehr so ganz, ja, das Ganze hinbekommt.
Genau, ja.
Und wie war das für dich, Melanie? So drei Diabetikerinnen und du die Einzige, die, ich sag mal, gesund ist?
Also am Anfang war es natürlich schwierig, weil ich gar nicht verstanden habe, warum meine Schwester und meine Mutter jetzt eben nicht zu Hause sind. Also weil sie eben im Spital eingeschult wurde und eingestellt aufs Insulin. Es war schon eine Umstellung für mich, mit dem Papa alleine zu Hause zu sein. Aber es ist danach normal weitergegangen wie vorher. Eben dadurch, dass sich Mama, Oma gut auskannten. Und für mich war es einfach auch ein Lernprozess am Anfang. Ich habe natürlich auch mal herausfinden müssen, okay, wie funktioniert das mit dem Blutzuckermessen und mit dem Spritzen. Aber konnte ihr eigentlich immer helfen. Also ich kenne ja meine Zwillingsschwester am besten. Also kenne sie auswendig. Und bei dem kleinsten Wortlaut, der anders war oder das Verhalten, habe ich schon gemerkt, okay, sie hat einen Unterzucker, ich gebe ihr ein Stück Traubenzucker oder Orangensaft oder was auch immer. Also das war eigentlich ganz, ganz einfach, ja.
Und hast du dich da irgendwie so ausgegrenzt gefühlt am Anfang oder bist du froh gewesen, einfach gesund zu sein?
Am Anfang habe ich mich tatsächlich ausgegrenzt gefühlt, weil ich dachte, das ist wie, eben dadurch, dass es nur die Frauen bei uns in der Familie haben, dachte ich, es ist wie, man kriegt im Jugendalter die Periode. Und ich dachte so, hey, warum bin ich die Letzte? Aber wie meine Mutter mir das dann erklärt hat, ja, das ist eigentlich nicht normal und besser ist es, wenn man es nicht hätte. War es für mich dann okay, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich die bin, die es nicht hat.
Ja, Ines, dann erzähl mal so ein bisschen die zeitliche Abfolge. Dein Diabetes wurde ja irgendwann dann komisch. Also, das ist ja nicht ganz so normal geblieben, wie man das normalerweise von einem Diabetiker kennt.
Also, wie gesagt, am Anfang war eigentlich wirklich alles normal. Ganz normale Insulinmengen eigentlich. Und dann mit 18 war es dann eben so, dass sich der Insulinbedarf wirklich immer sukzessive irgendwie gesteigert hat. Ja, am Anfang, wie es so um die 100 Einheiten waren, war das okay. Du bist vielleicht noch in der Pubertät, das kann schon sein. Aber wie ich dann wirklich, ich glaube, im Ende auf 600, 700 Einheiten pro Tag war, das war halt dann wirklich schon anstrengend. Vor allem, die gehen irgendwann die Spritzstellen aus oder so viel Insulin kannst du einfach gar nicht auf einmal spritzen. War es halt dann anstrengend oder ich hatte dann eine Ketoazidose nach der anderen. Und das hat sich dann ja im Laufe der Jahre so entwickelt, dass es wirklich immer mehr war, bis es am Schluss wirklich gar nicht mehr subkutan über die Haut gewirkt hat.
Und du hast es ja wahrscheinlich selbst schon gemerkt, dass die Insulinmenge einfach viel, viel zu hoch ist. Aber du warst ja auch beim Arzt. Was hat denn der Arzt gesagt, an was das liegen könnte?
Ja, das war das Problem. Also das erste Mal, wie ich dann so eine Ketoazidose hatte, also ich bin in der Pflege tätig, ich war gerade im Praktikum, hatte ich eine ziemlich schwere Ketoazidose und wurde halt dann mal in ein anderes Krankenhaus, also nicht, wo ich in Behandlung bin, eben oft über die Notfall aufgenommen. Und dann, dadurch, dass halt dann komplett neue Ärzte und so waren, also wussten die halt nichts von dieser hohen Insulindosis noch und so und haben sich das dann mal angeschaut und da wurde dann eben über 3 Tage so einen Test gemacht. Also einmal ganz normal subkutan spritzen, dann IV über die Vene und intramuskulär wurde auch ein Versuch gestartet und halt jeden Tag also die gleiche Mahlzeit mit den gleichen Angaben von Broteinheiten. Und da wurde dann quasi bewiesen, okay, subkutan, da stimmt irgendwas nicht, weil halt der Zucker gestiegen ist und da einfach nichts machbar war oder so. Und das größte Problem war eigentlich immer, dass die Ärzte halt einem glauben. Und deswegen hat der Weg dann im Endeffekt auch so lange gedauert.
Also für alle, die nicht wissen, die hier zuhören, was subkutan bedeutet, das bedeutet, dass man praktisch unter die Haut spritzt, ne? Meistens irgendwie ins Fettgewebe am Bauch oder einige auch in den Oberschenkel. Ja, und was hat dann am besten gewirkt bei dir?
Über die Vene.
Über die Vene.
Genau.
Und wie wurde das Problem dann gehandelt, als festgestellt wurde, dass das unter die Haut spritzen eher nicht mehr funktioniert?
Also dann war es so, dass sich die Ärzte dann natürlich Lösungen überlegen mussten. Und ich war dann, ich glaube, im Endeffekt 2 Monate stationär. Und dann haben wir, beziehungsweise mein Arzt so, also sich mit Deutschland auch in Verbindung gesetzt. Und das war dann in Bad Mergentheim. Und da war dann also zum ersten Mal die Lösung mit dem Diaport. Und der Diaport ist so ein, der funktioniert mit der Akkucheckpumpe und das ist quasi ein Zugang, der intraperitoneal, also in den Bauchraum führt. Und dann musste ich halt warten, bis Deutschland zusagt, beziehungsweise die Krankenkasse das einmal bewilligt und wurde dann ja nach 2 Monaten stationären Aufenthalt dann rüber transportiert quasi mit einem Fahrtransport.
Das heißt, ihr kommt ja aus Österreich. Österreich war da einfach noch nicht so weit, dass ihr da die Hilfe bekommen habt, die du da benötigt hättest.
Also ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wir hatten schon mal den Dearport vor, ich glaube, 12, 15 Jahren oder so. Aber dieses System hat sich eben nicht so bewiesen, beziehungsweise war auch ein bisschen zu riskant. Und deswegen wurde das wieder aufgelassen und hat dann eigentlich keiner mehr weitergemacht. Deswegen musste ich das dann eben in Deutschland machen, weil da gibt es eben so in Bad Mergentheim dieses extra spezielle Diabeteszentrum und die sind eben auch spezialisiert auf das und machen das noch.
Dann kamst du nach Deutschland und wie ging es dort weiter?
Also ich bin dann angekommen und es ist halt schon komisch, weil es war halt zum ersten Mal, ich meine, ja, stationärer Aufenthalt ist immer ein bisschen unangenehm oder so, aber halt ganz alleine in einem fremden Land auch, weil ich meine, gut, dass sie die gleiche Sprache sprechen und so. Das ist
Nicht
halt, glaube ich,
immer, nicht
dann
immer.
ja, ein bisschen schwieriger oder so mit meinem gebrochenen Englisch oder so. Also da war ich schon mega froh, dass es wenigstens keine Kommunikationsprobleme gab. Und ich meine, der Arzt hat mich wahnsinnig nett auch begrüßt und so, war natürlich auch sehr interessiert, weil das eben nicht so oft vorkommt, dass man vielleicht jetzt so eine stark ausgeprägte subkutane Insulinresistenz hat. Also war natürlich auch so, okay, wow, die Wienerin ist jetzt da oder so. Also wurde ich wie so ein kleiner VIP-Gast dann begrüßt. Also es war von dem her eh ziemlich nett. Und dann war nur das erste Problem, dadurch ich mit dem Transport ja ohne Arzt gekommen bin, durften sie mir keinen. Also keine Motorspritze mit Insulin über die Vene lassen. Das heißt, ich bin, ich glaube, mit einem Wert von 150 oder so losgefahren von Wien. Und die Fahrt hat dann, ich glaube, knappe 8 Stunden gedauert und bin natürlich mit einer Ketoazidose angekommen. Und der Fahrer hat mir dann auch schon wahnsinnig leid getan, weil ich dann alle 10 Minuten schon ziemlich dringend aufs Klo musste. Ja, also so von der Aufnahme her und der Betreuung war ich extrem zufrieden. Und ich bin am Freitag angekommen und am Dienstag war dann schon quasi der Einsatz von dem Port in den Bauch.
Und gab es da für dich die Dia-Engel schon?
Nein, da gab es sie noch nicht.
Okay, das heißt, du hast praktisch den Transport von Österreich nach Deutschland komplett alleine gemacht, ohne irgendwie Unterstützung zu haben. Ja, die Familie in Österreich gelassen, hier in Deutschland irgendwie alleine. Und ja, dann den Port bekommen und danach ging es dir dann besser.
Ja, also ich bin dann quasi aufgewacht von der OP und dadurch der Perfusor, also diese große Motorspritze mit Insulin, ja eigentlich schon die letzten 2, 3 Monate wirklich ein ständiger Begleiter war. Ich habe den übrigens immer Gustav genannt, also bei mir bedacht einen Namen. Und dann bin ich eben aufgewacht und die Motorspritze ist dann eben so, ich weiß nicht, 3 Meter oder so weiter weg auf so einem Kastel gestanden. Und ich denke mir so, hä, das geht doch gar nicht. Also warum ist der nicht an mir? Und dann ist eben auch gleich eine Schwester zu mir gekommen und hat mir gesagt, so ja, Ines, du hast jetzt einen Blutzuckerwert, also der war perfekt und das war so, ich konnte das halt überhaupt nicht glauben. Und dass ich wirklich nur diese kleine Pumpe eben dann an mir hatte und ich bin mir dann so richtig nackt vorgekommen, weil das, also der Gustav war schon ziemlich schwer. Und auf einmal hat das problemlos funktioniert eben. Und ja, dann habe ich noch 2 Wochen zur Beobachtung eben bleiben müssen, ob das alles gut einhält und ob der Port eben auch keine Probleme macht oder Entzündungen. Und dann konnte ich eigentlich eh schon wieder entlassen werden.
Okay, das heißt, das war für dich eigentlich so der Moment zum Aufatmen.
Genau, ja. Also
Wie
ich
alt
konnte.
warst du dann zu dem Zeitpunkt?
Da war ich, 23 war ich, ja.
Okay, das heißt, das hat sich von 18 bis 23 dann doch schon relativ lang auch gezogen, ne? Bis eine Lösung da war, die wirklich akzeptabel war für dich.
Genau, ja.
Und wie hat sich dein Leben dann damit verändert? Also ging ja wahrscheinlich viel leichter erstmal von der Hand und ja, wie du sagst, Gustav dann auf die Seite gelegt.
Genau, also ich bin dann eben wieder nach Hause gekommen, nach Wien, und das war halt für meine Familie dann auch wahnsinnig schön. Ich konnte dann auch wieder ins Studium einsteigen und die Praktika weitermachen, weil mich das dann doch von der Ausbildung her immer wieder ziemlich zurückgehauen hat. Und ja, es war dann eigentlich ein ganz normales Leben, außer dass ich halt, ja, den Port immer, also da war halt Hygiene das A und O, immer desinfizieren musste und natürlich drum kümmern. Ja, es war wie vorher mit einer ganz normalen Pumpentherapie, nur dass bei mir der Katheter halt nicht an der Haut saß, sondern einfach ins Intraperitoneum ging.
Und dieser Port, wenn man den jetzt hat oder bekommt, so wie du, und es geht alles gut und es funktioniert, bleibt der dann für immer da drin oder wie kann man sich das vorstellen?
Also theoretisch kann der schon ziemlich lange liegen bleiben. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange, aber ich kenne zum Beispiel welche, mit denen ich auch so ein bisschen geschrieben habe. Der hat den, glaube ich, jetzt schon 23 Jahre oder so, hat überhaupt keine Probleme damit. Manche, das ist wahrscheinlich auch immer individuell, manche haben ihn länger, manche kürzer und ja.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch darauf ankommt, in welcher Lebenslage man sitzt. Als junge Frau wird man ja vielleicht auch irgendwann dann mal schwanger und ja, da muss vielleicht dann doch nochmal was gemacht werden. Aber ich denke, so in der Normalsituation ist das mit diesen Ports, es ist zwar ein Eingriff, aber für Menschen wie dich, die halt einfach dieses Subkutante nicht mehr so nutzen können, ist das ja an sich eine gute Lösung. Aber ist ja bei dir nicht ganz so gut ausgegangen, wie ich gehört habe. Erzähl
Ja.
mal weiter, was ist dann passiert?
Also wie gesagt, ich habe den Port eben im Mai 2021 bekommen, und dann hat aber schon nach, also richtig eingeheilt und eingewachsen ist es bei mir nie. Also man muss sich das so vorstellen, da schaut so ein kleines Metallknöpfchen quasi raus und mehr sieht man nicht. Das wird mit einer Platte fixiert, und ja, und bei mir hat sich eben dieses Metallknöpfchen immer wieder entzünden und hat extrem weh getan. Also ankommen durfte ich gar nicht. Oder ich bin zum Beispiel ein Bauchschläfer, das ging überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich im nächsten, nein, es war dann noch im Dezember, da hatte ich dann extreme Bauchschmerzen mal bekommen, und dann habe ich halt die Rettung rufen müssen, weil ich nicht mal mehr gerade stehen konnte. Also ich habe mich wirklich so ein Embryo gekrümmt vor Bauchschmerzen. Und dann bin ich eben über die Notfallaufnahme wieder reingekommen ins Spital in Wien. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich halt eine Peritonitis habe. Also das ist eine Bauchfellentzündung. Und dann wurde ich noch am gleichen Abend notoperiert. Und da, wo das Katheterende lag quasi, war auch dann die Entzündung. Und dann wurde auch ein Stück Darm rausgenommen, weil der auch betroffen war. Und dann haben sie das halt alles saniert und haben den Port aber noch drinnen gelassen.
Okay.
Und ja.
Das heißt, die hatten dann praktisch noch Hoffnung, dass das, dass diese Entzündung dann damit weg ist und dass, wenn man das alles nochmal richtig sauber macht, der Port dann weiter eingesetzt werden kann.
Genau, ja.
Okay. Und dann bist du aufgewacht. Die hatten das soweit alles, wieder in die Bahn gebracht. Und wie ging es dann weiter?
Genau, also natürlich habe ich mich dann darüber gefreut. Ich meine, es war ein bisschen zu einer bisschen blöden Zeit, weil es war genau über Silvester, und das war halt auch das erste Silvester, was ich dann zum Beispiel mit meiner Schwester nicht gemeinsam verbracht habe. Das war dann irgendwie auch ein bisschen eine schwierige Zeit. Und dann hat aber eigentlich eh wieder alles gut funktioniert, und natürlich habe ich mich dann darüber gefreut. Und dann ist eigentlich wieder alles gut gegangen bis April 2022, dann letztes Jahr. Und da war es dann nämlich so, dass ich die Haut, also da hatte ich dann einen Keim, und der ist dann aber mit Antibiotika auch nicht weggegangen. Und dann wurden halt schon wieder nach ersten Lösungen gefunden, okay, da muss trotzdem was anderes her, weil dauernd Fieber oder sonst irgendwas wegen dem Port, das war dann halt auch wieder viel zu riskant. Und aber rausnehmen konnte man ja auch nicht, weil man noch keine Lösung hatte. Also es wurde dann meistens immer nur mit einer Nacht stationär oder so über Antibiotika behandelt und dann durfte ich meistens wieder nach Hause gehen.
Und wie haben sich da die Blutzuckerwerte in der Zeit gehalten? Ich meine, wenn man dann ja ständig Fieber und Entzündungen hat, das ist ja auch nicht so gut für den Blutzucker.
Genau, also es war dann schon erhöhte Werte. Ich meine, es hat halt immer noch funktioniert. Aber bei dem Port ist zum Beispiel auch so, dass ein ganz, also du darfst wirklich nur eine eigene, sagt man, Sorte von Insulin verwenden. Das ist das Insomalinfusat und da sind halt andere Inhaltsstoffe drinnen, weil der Katheter drinnen so dünn ist und der verbiegt sich halt ziemlich leicht. Der wurde dann halt immer, also einige Male durchgespült und so. Und ja, durch die Entzündungswerte und so waren die Werte natürlich höher. Und da habe ich dann zur Überbrückung dann wieder die Motorspritze halt bekommen, bis die Entzündung dann abgeklungen ist. Und dann wurde es wieder an den Port halt, an die Pumpe angehängt.
Und als diese Entzündungswerte dann so hoch waren und die Antibiotika nicht mehr angeschlagen haben, was hatten die Ärzte dann für eine Idee?
Da habe ich dann im Mai letztes Jahr eben zum allerersten Mal gehört, okay, das bringt alles nichts, der Port muss raus. Du kannst dich schon darauf einstellen, dass du eine Pankreastransplantation brauchst.
Ja, das war wahrscheinlich ein ziemlicher Schock für dich.
Ja.
Also, ich bin ja selbst Diabetikerin. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass da in dem jungen Alter vor allem schon so viel passiert ist und dass man dann hört, man braucht eine Transplantation, was ja auch kein einfacher Eingriff ist. Gab es da die Dia-Engel schon in deinem Leben oder kam die dann danach?
Ja, die gab es schon,
Die
die,
gab's schon,
ja.
ja. Okay, das heißt, die kamen dann praktisch in diesem Zeitraum, wo das dann mit dem Port zum zweiten Mal, wo der sich dann entzündet hatte und der dann zum zweiten Mal mit diesem Antibiotika und so behandelt wurde.
Also eh kurz nach der Implantation vom Port, das war eben im Mai 2021, da haben wir dann, glaube ich, zum ersten Mal geschrieben und dann im Juni gezoomt eben.
Ja,
Oh
Thomas,
ja.
bei dir, wie hat es da ausgesehen, als du diese Geschichte gehört hast?
Ja, wie sie die uns erzählt hat, dass sie dann in Bad Mergentheim war und das alles in Deutschland gemacht wurde, war das natürlich auch interessant für uns. Ja, also jemand aus Österreich muss nach Deutschland kommen, dass das überhaupt gemacht werden kann und so. Und da haben wir uns das schon für die Krankheitsgeschichte interessiert, weil das so interessant ist. Und so kam es dazu, dass ich irgendwann gesagt habe: Weißt du was, mach doch direkt deinen Ansprechpartner für die Dia-Engel in Österreich. Ja, so, und so ist das dann gekommen. Aber es war ja auch nicht einfach. Generell, weil wir haben ja alles miterlebt, weil wir haben so viel telefoniert und wenn die nicht im Krankenhaus waren, konnten nicht und so, dann haben wir mit der Melanie, mit der Schwester telefoniert und ja, das war für uns natürlich dann auch nicht einfach, weil wir uns schon so gut kannten und so und ja, Doreen und ich haben dann auch in Duisburg gesessen und wir waren so hilflos, weißt du kannst nichts machen. Das ist das Schlimme daran dann, ne? Du weißt nicht, wie du helfen sollst und kannst nur eben immer reden und sprechen, aber viel mehr nicht, ne? Und
Ja, Melanie, wie ging es dir da? Du hast dich wahrscheinlich auch ziemlich hilflos gefühlt.
ja, das ist ein ziemlich gutes Wort, das trifft sehr gut. Es war halt natürlich, ich habe mit keinem Menschen so viel Zeit verbracht wie mit meiner Schwester. Und seit unserer Gebärmutter-WG bis zur Matura waren wir zusammen. Wir haben auch, also wir wohnen auch zusammen. Und es war wirklich schwierig, einfach mit meiner Schwester nicht mehr so viel Zeit verbringen zu können, aufgrund der Umstände. Also es war für beide sehr neu, einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt alleine ohne meine Schwester. Wie geht das eigentlich? Also kenne ich gar nicht, ist absolut neu für uns. Und ja, hilflos. Man fühlt sich einfach, man will helfen, man will erforschen, kennt sich in dem Gebiet aber auch nicht so gut aus, weil ich ja auch nicht Medizin studiert habe. Und wenn die Ärzte in ganz Österreich nichts finden und nicht wirklich helfen können, wie soll ich dann helfen? Das war der Gedanke. Ich habe versucht, nach Amerika zu schreiben, versucht, dort Kontakt aufzunehmen, also erfolglos dort. So, so gut, also wenn mich dort keiner kennt, ja, wieso sollten sie antworten? Es war schwierig, ich habe alles versucht, was in meiner Macht steht, aber ja, hilflos fühlt man sich.
Und nochmal zu dir, Thomas. Ihr Ja, wart ja dann auch irgendwie wie hilflos. Ihr wolltet irgendwie helfen, aber ja, auch eure Situation war natürlich blöd, aber trotzdem seid ihr ja die Dia-Engel und ihr wolltet unterstützen. Was habt ihr denn noch so gemacht, außer da viel zu reden, um der Ines unter die Arme zu greifen?
Ja, wir sind Gott sei Dank so weit gekommen, dass Ines nachher mir einen Ansprechpartner hatte, auch bei Diabeteszubehör, einen festen Ansprechpartner, an den sie sich wenden kann. Weil das lief ja alles dann über Deutschland praktisch. Und selbst wie diese Scheibe vom Port gewechselt werden musste, das lief alles über Deutschland. Der Hersteller, der hat gesagt, nee, wir können das nicht nach Österreich schicken in die Klinik, das funktioniert nicht, das muss erst nach Deutschland und dann muss das von Deutschland nach Österreich geschickt werden. Und dann war schon wieder die Überlegung, die Ines doch wieder hier nach Deutschland zu holen, nach Bad Mergentheim, aber dann wäre sie wieder weg von der Familie. Und irgendwie kam es dann zum Schluss so raus, dass die Ärztin von der Ines sich da schulen lassen hat, dass die in Wien diese Scheibe wechseln konnten. Und das war natürlich auch ein großer Erfolg und natürlich viel, viel besser für die Genesung, weil Ines die Familie vor Ort hatte. Ja, jetzt sind wir froh, dass wir uns endlich mal hier in Berlin persönlich mal kennengelernt haben.
Ja, ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen, die vier sitzen nämlich in Berlin im Hotel und podcasten mit mir hier, während ich in Kaiserslautern sitze. Nicht in Berlin, aber ja, die
Und
Pfalz
wenn
ist
man
ja auch was Schönes.
Die finanzielle Geschichte manchmal so noch haben wir noch sehr gut im Hintergrund. Also klar, wir meckern manchmal immer, Deutschland, die Medizin ist doch nicht so gut und dies und das, aber wenn Ihnen es dann berichtet hat, in Österreich sind die noch lange nicht so weit. Die mussten manchmal gucken, dass die im Quartal da 2.000, 3.000 Euro aufbringt und das vorstrecken muss bei der Krankenkasse. Das war natürlich auch so ein Thema, wo wir immer gedacht haben, das kann es doch nicht sein. Du brauchst deine Katheter, dies und jenes. Nee, sie muss aber erst dieses Geld vorstrecken bei der Krankenkasse. Ja, und Ines ist im Studium und. Und die Ines sagte mir dann am Telefon, naja, ich bin schon so weit gegangen, dass ich den Katheter einfach länger trage. Ja, klar, ist das dann so, dass es mehr oder schneller Entzündung vorhebt und sowas, ne? Also, dass man das überhaupt machen muss. Ja? Also man muss seinen Katheter eben länger tragen, weil du musst gucken, dass du irgendwie hinkommst, weil ja, das von der Krankenkasse noch nicht genehmigt wird. Oder eben, die sagen, ja klar, dann packen sie mal die 3.000 Euro auf den Tisch und dann ist gut. Ja, also
Da ist Deutschland schon besser.
ja, und das hat natürlich auch, klar, uns auch belastet irgendwie, weil wir uns schon so gut kannten, aber auch die ganze Familie von Ines belastet. Ne? Das kommt ja auch dazu. Und wenn man diese Belastung noch hat, wie soll man dann gesund werden? Wie soll das dann vernünftig laufen mit der Gesundheit, mit dem Port? Ja, das muss man ja auch bedenken.
Ja, das ist natürlich alles, vor allem, wie gesagt, in diesem jungen Alter, in dem man ja auch noch gar keine finanziellen Rücklagen so hat normalerweise, sondern sich das alles erstmal erarbeitet und ja auch eigentlich jung und vital sein möchte und sein Studium machen möchte, arbeiten möchte, ausgehen möchte und das halt alles nicht funktioniert, weil man da so irgendwie eine Last mit sich trägt. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Ja, Ines, wie ging es dann weiter? Du hast ja dann diese ganze Story mitgemacht und dann hieß es vielleicht Transplantation. Und was haben die dann zu dir gesagt? Wie ist es dann weitergegangen?
Also irgendwann war es dann so, also ich hatte den Port ja dann noch, aber dadurch, der eben andauernd wirklich Schmerzen verursacht hat, habe ich dann irgendwann bei der nächsten ambulanten Kontrolle zu meiner Ärztin gesagt, also ich bin echt kein wehleidiger Mensch, aber irgendwann geht das nicht mehr und ich würde den Port halt gerne raushaben. Und sie hat das dann natürlich eh sofort verstanden und hat dann gesagt, ja, passt, wir machen so schnell wie möglich noch einen OP-Termin aus und sprechen mit der Chirurgie drüben eben. Und dann habe ich noch für Anfang Juni einen Termin bekommen. Also am 4. Juni 2022 ist er dann eben raus operiert worden, der Port. Und ich habe ein paar Tage davor dann meinen ersten PICC-Katheter bekommen. Und das ist quasi ein Venenzugang, der liegt ja, in der Vene am Oberarm quasi. Und dann haben wir die Pumpe da angeschlossen. Dann haben wir halt gesehen, dass das funktioniert und dann konnte der rausimplantiert werden.
Und in der Zeit hast du dann praktisch ja, das Insulin über die Vene bekommen.
Genau, ja.
Okay, und wie lang ging das dann?
Das ging dann bis eigentlich September. Ich hatte, glaube ich, dann insgesamt 4 Pikkadee da, weil die sich auch immer wieder entzünden haben. Und ich dann eine Sepsis bzw. einen Keim nach den anderen hatte und dann wieder dauernd stationär musste. Und irgendwann war es dann noch so, dass die Akkucheckpumpe viel zu wenig Durchflussrate hat, beziehungsweise sie war einfach zu klein und zu, also dieses, ja, der Druck war einfach zu schwach, um das Insulin dann wirklich, weil der Schlauch geht ja doch bis zur, also geht ja weiter in den Körper rein. Und es hat dann einfach nicht ausgereicht, der Druck. Und dann, ja, dann war es halt wirklich so weit, dass wir gesagt haben, wir reden mit Innsbruck. Das ist bei uns in Österreich, in Tirol, sitzen dort quasi die Experten für eine Single-Pankreas-Transplantation. Und dann war ich halt wieder am Perfusor an der Motorspritze.
Und warst du bereit für diese Transplantation?
Also anfangs nicht, weil ich mir dachte, das gibt es ja nicht, da muss es irgendwelche anderen Lösungen geben. Und ich stehe in der Ausbildung, eigentlich war Priorität, dass ich das schon zuerst mal abschließe oder fertig machen kann. Und dann wäre ich eigentlich zu allem bereit gewesen. Und das wäre dann eben jetzt im Jänner gewesen. Aber das war dann auch so, dass es sich, also man musste sich dann einfach eingestehen, okay, das ist zu lang, dieser Zeitraum. Und dann wurde ich gelistet, HU, also High Urgency.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis man ein Organ für dich gefunden hat?
Also beim ersten Mal war es ganz genau 4 Wochen. Da konnte ich dann aber nicht fahren, weil ich krank war und Fieber hatte. Also da war ich einfach stark verkühlt. Und da haben sie gesagt, ja, es tut ihnen leid, sie können mich halt nicht nehmen oder ich brauche nicht herkommen. Und das war dann natürlich nochmal ein Rückschlag, weil dann wäre ich natürlich, also oder auch mein Kopf dazu bereit gewesen und habe mich auch wirklich darauf gefreut, okay, jetzt wird vielleicht endlich mal alles besser oder einfacher. Und dann, genau, dann konnte ich eben nicht fahren.
Und apropos Rückschlag, wie geht man mit sowas denn um? Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da viele Phasen durchmacht, von ich habe keine Lust mehr bis hin zu es wird wieder alles gut, mit viel Unterstützung der Familie und bei dir ja jetzt in dem Fall auch der Dia-Engel und so kann ich mir gut vorstellen, dass das nochmal ein bisschen besser abläuft. Aber das macht ja auch was mit einem in diesem Alter vor allem und ja. Schon so viele Rückschläge zu haben, das ist ja schon sehr krass. Wie bist du damit umgegangen? Was hast du gemacht, damit du die Hoffnung nicht verloren hast?
Also ich muss sagen, mein allererster Gedanke eben, wie das dann wirklich so weit war mit Listung und ja, es ist wirklich so weit, Pankreastransplantation war, wie kann es sein, wenn du eigentlich Jahre davor kämpfst, dass Ärzte dir glauben und dass die gleichen Ärzte dir dann sagen, nein, es ist wirklich notwendig, eine Transplantation durchzuführen. Also das war für mich so unverständlich. Und dann habe ich mir gedacht, ja. Also wie kann das sein? Und habe das irgendwie am Anfang gar nicht verstanden und war dann aber im Endeffekt eh auch froh drüber. Und ja, meine größte Stütze war immer die Familie und meine Schwester natürlich. Und irgendwann denkt man dann nicht mehr irgendwie so dran, sondern ja, es ist halt einfach so, ich habe jetzt schon so viel durchgemacht, dann werde ich das auch noch schaffen.
Ja, sehr stark von dir. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht bei jedem so gelaufen wäre. Ich meine, da können Thomas und Doreen ja auch vielleicht so ein bisschen berichten. Gibt ja viele Diabetikerinnen, die auch bei euch anrufen, die am Rande der Verzweiflung sind. Und dann hat man so jemand, der kurz vor einer Transplantation steht. Das ist schon noch mal eine Nummer härter.
Ja, vor allen Dingen, wenn die Ines immer ihr Studium und ne, im Vordergrund gestellt hat. Sie wollte endlich fertig werden. Das hat sich alles schon ein bisschen verzögert. Und ich weiß auch nicht, wie sie mit ihrer Familie und mit Melanie drüber geredet hat, aber irgendwann habe ich einfach nur am Telefon gesagt, Ines, ich sage jetzt, scheiß auf dein Studium, scheiß auf deine Ausbildung. Ich sage jetzt, guck endlich, sage ich, deine Gesundheit,
Gesundheit ist wichtiger.
das geht echt vor, habe ich gesagt. Und ich sage, was bleibt dir denn weiter übrig, sage ich. Ja, und klar war es nicht. War es nicht einfach und ja, aber während den ganzen Krankenhausaufenthalte, die Ines hatte, hat sie ja weiter ihr Studium gemacht, hat gelernt, ist vom Krankenhaus raus, hat die Prüfung gemacht und wieder zurück. Einfach so heimlich. Ich muss danach natürlich noch irgendwie Pizza essen gehen, bis die Klinik später geschlossen war und kam dann raus. Ja, also ich habe zu Melanie gesagt, wo nimmt die Kraft her? Wo nimmt die, wie macht die das? Ich habe zu Ines gesagt, Ines, weißt du was? Ich sage, also wenn das Telefon ging und ich habe die Wanduhr gehört, ich habe gesagt, Ines, du bist im Krankenhaus, hol diese scheiß Wanduhr runter. Nee, ich sagte, mache ich nicht, ich breche mir nur das Bein. Ja, so einen Humor hat sie auch noch gehabt. Aber die hat noch ihr Studium gemacht, die hat ihre Prüfung geschrieben, die ist dann raus, sie muss die Prüfung schreiben, die haben es mal nicht erlaubt, aber ich muss das jetzt machen. Ich frage mich heute noch, wie schafft man das? Ja, ich habe gesagt, weißt du was, bleib im Krankenhaus, nimm doch das eine Zimmer als Wohnzimmer, bau doch eine halbe Station als Wohnung aus. Die war doch mehr im Krankenhaus wie zu Hause. Und dann sagte ich ja auch, klar, ich sag, war Melanie schon bei dir? Nee, Melanie muss arbeiten. Ja, ich denke mal, das fiel Melanie auch schwer. Ja, anstatt zu arbeiten, wäre sie lieber im Krankenhaus gewesen bei ihrer Schwester. Ja, also das war. Aber wie schafft man das? Wie hat man die Kraft, wenn es einem so, Entschuldigung, scheiße geht, ja, noch das Studium zu machen, aus dem Krankenhaus raus, Prüfung zu schreiben und wieder zurück? Also, wir haben uns jetzt persönlich kennengelernt. Ich frage mich immer noch, wie schafft die das? Ja,
Ja,
also.
Ines, beantwortet die Frage doch
Ja,
mal. Wie hat
wie?
sie das
Also, ich
geschafft?
glaube, das fragt sich die Melanie, ist die Zwillingsschwester, ich weiß nicht, aber das fragt sich bestimmt auch, denke ich mal.
Okay, Leute, ich werde hier gleich sentimental.
Ja, aber ist das so?
Ja, nein, ich weiß nicht. Also bei mir ist es halt so, also ich bin jetzt, glaube ich, wirklich der letzte Mensch, der irgendwie immer so auf, keine Ahnung, jetzt Mitleid verlangt oder das will oder so. Oder sonst irgendwas. Und ich will einfach mein Leben ganz normal weiterführen, wie jeder andere auch. Oder denke mir, hey, der hat sein Studium jetzt schon zu Ende und ich sitze immer noch da und denke mir, wenigstens die Prüfungen zu machen. Oder zum Beispiel, ich habe meine komplette Bachelorarbeit im Krankenhaus
Ja,
geschrieben
das ist nicht.
und habe mir meine Studien rausgesucht und alles. Ich meine, da war halt eben das Glück, dass es im Spital zumindest WLAN gibt. Also das war halt mein großes Glück.
Immerhin, ja.
WLAN gibt.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich wenigstens so kleine Dinge, also bevor ich wirklich nur so herumsitze und die Zeit vergeht oder der Thomas sich jetzt über die tickende Uhr beschwert, keine Ahnung, mache ich wenigstens was Sinnvolles und versuche halt, keine Ahnung, an den kleinen Dingen festzuhalten dann oder was weiterzubekommen. Und ja, wie schafft man das? Ich
Ja,
weiß
stimmt,
nicht
ja, da ist es.
irgendwie.
Ja, ich glaube, du hast dich daran geklammert, dein
Ja.
Studium zu machen. Das war dann halt, glaube ich.
Ja.
Wie siehst du das, Melanie?
Ja, ich war auch jedes Mal erstaunt. Also natürlich, wenn wir zu Hause gesessen sind
Ja.
und es war eine Ketoazidose nach der anderen und es war dann haben wir uns immer beraten, okay, was machen wir diesmal? Rufst du die Rettung, soll ich das machen?
Rufst du dir mal
Der
komm und
Rucksack ist
knobeln?
gefallen. Also es war wirklich schon absolut kein Normalzustand, dass das so
Nee.
locker funktioniert hat. Normalerweise kriegt man Panik, okay, verdammt, ich muss jetzt die Rettung rufen. Aber es war wirklich schon, okay, Aufgabenaufteilung, ich packe den Rucksack, du rufst die Rettung, wir
Wie, was
warten.
bestellen wir heute Abend zu essen? Pizza
Genau.
oder Burger?
Genau, so ungefähr war das. Und was ja natürlich absolut kein Normalzustand ist. Aber ja, ich bewundere das auch, dass sie es da so an den Kleinigkeiten festgehalten hat und ihre Zeit im Krankenhaus sinnvoll genutzt hat und um ihr Studium fertig zu machen. Und bin absolut davon überzeugt, weil ihr das Studium auch so wichtig ist, dass sie die beste Krankenpflegerin werden wird, die wir alle kennen werden. Genau.
Ja, vor allem ist es natürlich auch so, du hast so viel Zeit jetzt im Krankenhaus verbracht. Ich glaube, das hilft erstens natürlich, wie Thomas gesagt hat. Es gibt Halt, es gibt irgendwie Ablenkung. Aber dadurch, dass du so viele Erfahrungen gemacht hast, wie du auch gesagt hast, jetzt mit Ärzten, die zuerst gesagt haben, auf die Art, ja, ist ja nicht so schlimm und dann auf einmal Transplantation. Du hast wahrscheinlich auch Hoffnung, dass du einfach den Menschen dann helfen kannst. Du weißt, in welcher Situation viele Menschen sind, die im Krankenhaus liegen und irgendwelche Probleme haben. Und ja, ich denke einfach, du wirst es mal viel besser machen.
Aber das Problem war doch am Anfang auch, dass die dir nicht geglaubt haben, oder?
Ja, genau.
Ja, und ich denke, du bist dann bestimmt mal jemand, der so Sachen eher ernst nehmen wird, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe das und das, weil man kennt ja doch seinen Körper noch am besten.
Genau, ja.
Ja, dann kam es ja irgendwann zur Transplantation und da das so eine Riesennummer ist, die du da erlebt hast, haben wir uns ja entschieden, 2 Folgen daraus zu machen aus deiner Geschichte. Mhm. Und ich glaube, wir quatschen jetzt auch schon eine ganze Zeit lang.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns hiermit erstmal. Und die 2. Folge, haben wir gesagt, kommt voraussichtlich im Oktober. Dann geht's weiter mit Fragen wie ist die Transplantation gelaufen? Gab es nur eine? Gab es 2? Wie bist du dann damit zurechtgekommen? Und natürlich auch noch ein paar Fragen zu den Dia-Engeln, wie es da bei dir weitergeht, Studium etc. Und vor allem, wie es dir dann heute geht und auf welchem Stand du heute bist. Aber das sparen wir uns, wie gesagt, für die Folge 2 auf. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch, dass ihr Zeit hattet und wünsche euch noch schöne Ostern und wir hören uns dann im Oktober wieder, Ines und Melanie.
Ja.
Perfekt, dann macht's gut. Bis dann.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Frohe Ostern.
Und das war der erste Teil von Ines unglaublicher Geschichte. Den 2. Teil gibt es dann im Oktober zu hören. In diesem wird es dann auch um die Transplantation selbst gehen. Und wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, dann schaltet doch wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört bei Talk mit den Dia-Engeln und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit.